SRF 1. SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Evelyn Kobler.
Wir heute vis-à-vis sitzt der SWOT-Chef, der Nick Hayek. Die Woche hat er seine neuesten Geschäftszahlen präsentiert. Und nächste Woche wäre eigentlich Zeit, um die neuesten Uhrenmodelle an die Uhrenhändler zu bringen. Das macht der Nick Hayek dieses Jahr aber das erste Mal nicht mehr an der Baselworld, an der grössten Schweizer Uhrenmesse, wird das Wort nehmen nächste Woche, die gross abwesend sein. Der Nick Hayek trifft die Uhrenhändler lieber ausserhalb der Messehallen. Was der Entscheid fürs Watch heisst, aber eben auch fürs Uhrenland Schweiz, das ist das erste Thema in dieser nächsten halben Stunde. Ja, Herr Hayek, Baselworld, die grösste Uhrenmesse ohne den weltgrössten Uhrenhersteller. Schicken Sie mit Ihrem Entscheid Baselworld in Untergang?
Zuerst einmal guten Morgen, Herr Kobler, und guten Morgen allen Zuhörern. Nein, schauen Sie, die Basler Messe, über Jahre hinweg haben eigentlich alle Aussteller gesagt, ihr könnt euch nicht weiterentwickeln. Ihr könnt stagnieren. Und dann irgendwann ist der Moment gekommen, wo man die Leute aufwecken müssen. Und dann hat die Swatch-Gruppe gesagt, so geht's nicht weiter. Und haben gesagt, wir verlassen die Basler Messe. Weil so sie weiterzumachen, wie sie gemacht worden ist, schadet eigentlich der Schweizer Uhrenindustrie und nützt ihr gar nicht. Und darum haben wir gesagt, wir gehen, damit einmal eine Veränderung passiert. Aber gleichzeitig, lassen Sie mich das noch ausführen, gleichzeitig sind natürlich Händlermessen eigentlich heute gar nicht mehr etwas, was nötig ist. Weil wir haben ja Filialen auf der ganzen Welt. Wir treffen ja die Händler weltweit während dem ganzen Jahr. Also wieso sollen wir einen Händler aus Singapur, wenn wir eine Filiale in Singapur haben, mit einer Omega, mit einer Longines, mit einer Breguet, jetzt in Basel treffen? Und sie können nicht nur Neuigkeiten einmal im Jahr präsentieren. Heute präsentiert man Neuigkeiten am Konsument. Wöchentlich, monatlich. Wir können nicht warten, dass einmal ein Termin existiert. Also ist ein bisschen ein veraltetes Format. Und jetzt tun die Basler einmal darüber nachdenken, was man erneuern und erweitern kann. Und das ist eigentlich ein guter Zug, was die Swatch Group gemacht hat. Nämlich, eine Erneuerung versuchen einzubringen und Überlegungen zu provozieren.
Können Sie es dann beziffern? Früher hat man ja gehört von den Uhrenkonzernen, die haben 30%, 40%, 50% vom Jahresumsatz an dieser Messe gemacht, an der Baselworld. Wie viel ist denn letztes Jahr zum Beispiel noch gewesen?
Ja, Sie müssen definieren, die Umsätze. Weil eigentlich ist ja der Konsument, wo der Umsatz macht, nicht der Händler. Was uns interessiert, ist der Konsument, der kauft. Und da ist übrigens Marke Swatch nie in Basel vorhanden gewesen, weil Marke Swatch existiert nur wegen dem Konsument. Der Händler hätte die nie wollen. Die Umsätze, die man schreibt mit Händlern, die kommen, kommen ja übrigens nicht sehr viele Händler weltweit. Das sind eigentlich im grössten Teil nicht fixe Bestellungen. Sondern die kommen und sehen das Produkt und die dann Absichtserklärungen unterschreiben. Das ist wie bei diesen Flugzeugmessen. Wenn Sie nach Paris gehen, in die Flugzeugmesse, dann sagt einer, ich habe unterschrieben, dass ich 1000 Flugzeuge nehme. Das sind Absichtserklärungen. Das muss konkretisiert werden, Produkt muss fertiggestellt werden. Das gibt Ihnen nur eine Indikation, ob Ihr Produkt mehr oder weniger gut ankommt. Aber dazu müssen Sie nicht warten, bis Basler Messe da ist. Sondern sie sind ja schon in den Märkten, sie zeigen das den Händlern. Sie gehen schon vor Ort während dem Jahr. Es ist alles ein bisschen alte Tradition und Showbusiness. Und wir wissen, dass in der Uhrenindustrie die Uhrenpatrons, die erzählen gerne schöne Geschichten, viel Umsatz und so weiter. Aber die Realität sieht anders aus.
Jetzt wird die Swatch eigentlich zur Trittbrettfahrerin, weil die Händler, die daherkommen, die wollen die Swatch gleich treffen, das machen sie jetzt ausserhalb der Messehallen. Ist es ihnen wohl dann in ihrer Rolle als Trittbrettfahrerin?
Das ist aber lustig. Wir, die der grösste Hersteller von Uhren sind und viele Konkurrenten beliefern mit Uhrwerk, wir sind ja in der Schweiz. Und wenn Händler aus der ganzen Welt wollen, trotzdem nach Basel kommen und uns besuchen oder gewisse Marken besuchen, wir sind ja in der Schweiz. Wir leben ja da. Sollen wir unsere Fabriken und unsere Firmen nicht zumachen? Weil zufälligerweise in Basel, wie übrigens in Genf, hat sie auch eine Messe, weil diese Messe existiert. Nein, wir sind natürlich offen für die Händler. Wenn die Händler wollen bei uns vorbeikommen und trotzdem sich treffen mit uns, dann können sie sich treffen mit uns. Wir haben nichts angemietet. Wir sind in unseren Gebäuden, die uns gehören. Es gibt kein Event, es gibt keine Journalisten, die wir einladen, nichts.
Aber Ihre Agenda nächste Woche ist durchgetaktet mit Händlertreffen, ist das so?
Das sind nur Händlertreffen für die Marken von Omega aufwärts, weil die Händler gesagt haben, Guys, ich meine, ihr seid die wichtigsten Marken. Wir werden nach Basel kommen. Wir möchten euch trotzdem treffen. Können wir auf Biel kommen? Können wir ins Valle de Joux kommen? Und wir haben gesagt, ja gut, schaut, wir haben in Zürich unsere Gebäude, also könnt ihr kommen. Ist doch das Gegenteil. Dadurch, dass die Swatch-Gruppe gesagt hat, okay, wir boykottieren doch nicht Leute, die nach Basel kommen, dann kommen wir, sind wir doch kein Trittbrettfahrer. Ich würde sagen, wir haben der Basler Messe noch geholfen, dass wir das überhaupt noch aktiv betreiben.
Wenn Sie sagen, Sie haben der Basler Messe geholfen, Sie haben die quasi wachgerüttelt, weil die jetzt mit ihres Angebot überdenken, sind Sie dann noch im Gespräch? Also wenn Baselworld über Bücher geht, ein neues Angebot zimmert, mit den Preisen für die Aussteller runtergeht, ist dann Swatch wieder an Bord?
Also unser Approach war immer, dass wir konstruktiv arbeiten, dass wir motivieren, Änderungen zu machen. Aber wenn man merkt, dass auf der anderen Seite es Pseudo-Änderungen sind, dann sind wir konsequent und haben auch den Mut, als Einzige auf den Tisch zu hauen und zu sagen, stopp, wir gehen. Und es stimmt, jetzt haben sie etwas verändert. Jetzt wollen wir mal schauen, was sie gemacht haben, wie Basel jetzt funktioniert, wie sie sich aufgestellt haben. Gespräche sind immer da, nur
sind Sie wirklich noch im Gespräch mit der Messe? Weil Sie haben sich ziemlich verkracht.
Nein, wir haben uns überhaupt nicht verkracht. Die Messe hat Konsequenzen gezogen und hat die Leute, die früher noch Sagen hatten, sind nicht mehr am Ruder. Sie haben eine neue Truppe geholt. Und mit dieser neuen Truppe haben wir gute Diskussionen. Wir tun uns nicht verkrachen. Im Gegenteil, wir sind sehr kooperativ. Nur, es macht für uns keinen Sinn mehr. Und ich muss ehrlich sein, wieder an eine Basler Messe gehen, an den gleichen Ort, und wieder wollen irgendwelche Showbusiness-Pavillon aufzustellen. Sondern es geht um die Arbeit und am Ende geht es um den Konsument. Und darum haben wir gesagt, die Chance ist sehr klein. Ich würde sagen 99%, dass wir nicht mehr in Basel werden sein. Aber wir verweigern nie Diskussionen oder sind offen. Wir geben auch unsere Meinung über etwas kund. Also es ist das Gegenteil. Wir sind konstruktiv, aber wir sind nicht die, die Faust im Sack machen. Weil viele Marken, auch die grossen, die in Basel sind, die haben den Faust im Sack gemacht, die haben zwar geschwätzt, aber niemand hat etwas unternommen. Und die Swatch-Gruppe hat gesagt, okay, wir nehmen Konsequenzen. Vielleicht werden die Leute dann sagen, ihr seid der Boomer, aber wir sind konsequent und wir haben auch nicht Angst vor den Konsequenzen. Und das ist positiv für die Basler Messe, wie du siehst, positiv für die Schweizer Uhrenindustrie und es ist auch positiv für die Swatch-Gruppe.
Aber ist es wirklich positiv für die Schweizer Uhrenindustrie? Richemont ist im Januar in der Messe zu Genf, Swatch macht jetzt etwas Eigenes und dann gibt es noch Baselworld so ein bisschen mit dem Rest. Braucht nicht das Uhrenland die Schweiz ein Event, ein Anlass mit internationaler Sprache?
Nein, das braucht es nicht. Wissen Sie, was das Uhrenland die Schweiz braucht? Was wir gemacht haben, Swissmade verstärken. Mehr Innovation. Schauen Sie, es gibt grosse Gruppen, die in diesem Land mit Uhrenmarken operieren. Die investieren nicht in die industrielle Basis. Die kaufen sich Werk und Technologie ein. Was das Uhrenland Swatch braucht, ist Konsument in der Welt. Die kennen die Marken. Die kennen ein Omega, eine Brügge. Die kennen auch die von den Konkurrenzunternehmen. Aber die wollen wissen, macht ihr eure Produkte wirklich selber? Und dazu gehört Innovation und das Investieren in die Industriebasis. Die Swatch Group ist mittlerweile der grösste industrielle Arbeitgeber in der Schweiz. Aber sie haben Konkurrenten von uns, die lieber die Produkte bei uns einkaufen, anstatt das Geld in die Forschung und Entwicklung und in die Industrie zu setzen. Weil das ein Risiko ist, das kostet Geld. Tun Sie es lieber ins Marketing einsetzen. Und das muss die Schweiz haben. Ein Event für alle zusammen braucht die Schweiz nicht. Der Konsument ist unser Kunde. Basel ist der Händler. Aber wir brauchen den Konsument. Wir reden mit dem Konsument. Der Konsument ist unser Kunde und nicht der Händler.
Die Swatch-Fahrtstrategie, wie Sie es angesprochen haben, ganz viel Swissmade, sie machen eigentlich die ganze Lieferkette im Haus intern bei Swatch. Jetzt hat man können lesen, die Woche geht zu wenig Zeiger, zu wenig Zifferblätter, zu wenig Schalen. Sie können Omega, Longines, schöne Uhren nicht mehr pünktlich ausliefern. Tönt nicht gerade nach so guter Schweizer Zuverlässigkeit.
Ach, da müssen Sie die Dimensionen sehen. Also erstens ist so etwas Gutes, nämlich die Nachfrage nach Blancpain oder nach Longines oder nach Omega ist super. Und die ist höher, als dass man sie befriedigen könnte.
Jetzt haben wir mehrere hundert Millionen Umsatz mit den Lieferproblemen.
Wir haben 150 Fabriken in der Schweiz. Also noch nicht 150 Millionen, 150 Fabriken in der Schweiz. Wir machen pro Tag ungefähr 20 Millionen Komponenten. Jetzt muss man wissen, wenn Sie eine neue Krone an einem Uhrwerk oder an einer Uhr wie einer Omega entwickelt. Dann müssen sie produzieren. Und dann kann es mal sein, dass die Krone so kompliziert ist, dass von der ästhetischen Seite wir sagen, nein, die Omega sagt, die ist nicht schön genug, wir müssen noch mal produzieren. Ja, und dann hat man Verspätung. Ist die Uhr zwar fertig, aber ohne Krone können wir sie nicht ausliefern. Und das betrifft natürlich nur einen kleinen Teil von unseren Produkten. Vergessen Sie nicht, das Resultat 2018, plus 6% Umsatz, plus 15% Gewinn. Das heisst nicht, dass wir riesige Probleme haben. Aber es stimmt, wenn Sie alles selber machen und sehr viele Innovationen bringen, über 200 Patente pro Jahr, die wir machen, dann gibt es natürlich Momente, wo die Kapazität nicht reicht, Sie nicht genug Maschinen haben, wo es eine Panne gibt, das gibt's. Und das ist natürlich ärgerlich. Ich würde immer mehr verkaufen. Aber das hat nichts mit einer problematischen Planung zu tun. Das hat auch mit einer guten Nachfrage zu tun, dass Konsumenten wirklich die Uhren möchten haben.
Jetzt provokativ könnte man sagen, das Watch lernt nicht dazu, weil ein Problem hat es schon gegeben, gibt es jetzt, dauert noch bis im Sommer an. Sie sagen bei Ihnen, das gehört ein bisschen zum Geschäft. Kommt immer wieder vor.
Sie meinen sicher die Swatch Group, weil Swatch Group als Marke hat das hat die Probleme nicht. Nein, wissen Sie, wenn Sie immer die gleichen alten Sachen herstellen, ja, dann haben Sie kein Problem. Aber bei uns gibt es eine Vermischung zwischen unwahrscheinlich neuen Produkten, die sehr schwierig zu machen sind, die wir entwickelt haben und zum ersten Mal industrialisieren. Das heisst, wir tun sie en masse herstellen in der Schweiz. Und dann haben Sie immer wieder Probleme, die auftauchen. Aber nochmal, die Swatch Group und unsere Marken sind eher dafür bekannt, dass die Qualität immer besser wird. Die Omega hat jetzt 5 Jahre Garantie eingeführt, dass wir neue antimagnetische Wirkungen in den Uhren implementieren. Wenn sie Innovation bringen, dann gibt es immer einmal Bottlenecks und dass sie nicht da sind und alles können liefern.
Wenn über den Standort Schweiz reden, Sie sind stark da verwurzelt, bauen da Stellen auf, haben Sie ja letztes Jahr wieder gemacht. Wo stehen Sie eigentlich in der laufenden Debatte, wenn es ums Rahmenabkommen Schweiz-EU geht? Da habe ich Sie noch nicht wahrgenommen.
Hilfe!
Ja, manchmal nehmen Sie ja schon eine politische Stellung.
Ja, wir nehmen immer politische Stellung, aber nicht parteipolitisch. Und im Moment sehen Sie, kommen wir Briefe über parteipolitische Briefe und wir sagen, das könnt ihr mit uns nicht machen. Wir sind einmal links, vielleicht sogar extrem links und einmal rechts. Aber da muss ich ganz klar sagen, wir haben bilaterale Abkommen. Und wenn Sie die Situation von der Schweiz anschauen, die Schweiz ist doch das perfekte Exempel, wie eine EU könnte funktionieren. Föderalismus föderalistisch organisiert, super pragmatische Gewerkschaften, Arbeitgeber, Gesamtarbeitsverträge, die aber sehr unabhängig sind, nicht zentralistisch geführt. Zentralismus sowieso etwas, das weit weg von der schweizerischen Mentalität und Kultur ist. Gleichzeitig haben sie auch keine Berufspolitiker oder nur sehr wenig zum Glück. Und ihr könnt doch Europa lernen davon. Also wäre umgekehrt. Europa sollte doch, die Schweiz sollte Europa ein Rahmenabkommen anbieten, wie Europa sich sollte organisieren und was sie von der Schweiz alles übernehmen. Aber wir sehen, dass Europa, wo zentralistisch ist, wo riesige Probleme hat, wo weit hinten ist bei sehr vielen Bereichen, ohne Arroganz. Also die Schweizer müssen sich nicht schämen für das, was wir alles erreicht haben in der Schweiz. Und dann sehen wir, sobald die Schweiz auf die Eigenheiten pocht, wo Stärken sind, dann wird Druck aufgesetzt, wie mit der Börsenäquivalenz. Und das ist doch nicht akzeptabel. Wir sollten uns nicht erpressen lassen. Das Rahmenabkommen ist wichtiger für Europa, auch wenn man uns immer sagt, ja, der Markt in Europa ist viel grösser. Hey, der chinesische Markt, der japanische Markt, der amerikanische Markt, die sind sehr gross auch. Und wir können mit denen sehr gut operieren. Und die schätzen Schweizer Produkte.
Also das ist ein Plädoyer gegen das Rahmenabkommen.
Sie absolut.
Sie können und wollen leben ohne.
Schauen Sie, es ist die Geisteshaltung. Geisteshaltung ist, wir müssen und wollen Agreements machen. Mit unseren Partnern. Das machen wir ja. Das machen wir weltweit. Aber wir sind da in einer Erpressungssituation. Und wir sagen, oje, oje, wenn wir das nicht machen, dann passiert das und dann passiert das. Ja, dann schauen wir doch einmal. Dann lassen Sie doch das mal passieren. Wir tun uns immer ein bisschen defensiv verhalten in der Schweiz. Wir denken immer, oje, oje, wir sind ja klein und wir sind arm. Das stimmt nicht. Wissen Sie, warum die Europäer auch alle die Schweizer wollen? Weil die Schweizer natürlich viel Geld haben. Und das ist interessant. Der Herr Kohl war einmal Besuch bei meinem Vater. Damals, als er den Smart entwickelt hat. Und dann sind sie zusammengesessen, sehr sympathisch, ich kann mich erinnern. Ich war viel jünger, kein graue Haar. Und dann hat mein Vater gesagt, wieso wollt ihr eigentlich die Schweiz unbedingt in der EU haben? Und dann hat der Herr Kohl gesagt, der Bundeskanzler von Deutschland, Kohle, wegen der Kohle, hat er gesagt. Also er hat nicht die Braunkohle gemeint, die haben wir in der Schweiz nicht, sondern er hat vom Geld geredet.
Und gleich, also es gibt wenige Unternehmer, die sich positionieren politisch. Das ist eine ganz wichtige Frage mit dem Rahmenabkommen, egal ob pro oder contra. Warum kommen sie erst jetzt mit dem und nicht schon früher?
Es hat mich niemand
gefragt. Um die Wirtschaft auf sich
gell? Schauen Sie, ich tue mich nicht in einen Abstimmungskampf einmischen. Jeder will sie vereinnahmen. Aber jeder, der fragt, kommt eine ganz klare Antwort über von mir. Aber ich bin kein Politiker und wir immer Stellung beziehen. Das haben wir immer gemacht. Es ist nicht eine existenzbedrohende Situation. Wir müssen nicht dramatisieren. Aber die Schweizer sollen wirklich sich bewusster sein und standhafter sein. Und sie fragen mich heute und ich gebe ihnen eine Antwort.
Und wenn es in der Schweiz immer mal wieder zu hören ist, es sei doch schade, dass nicht mehr Unternehmer regelmässiger sich im politischen Diskurs einmischen, gerade wenn es um ganz zentrale wirtschaftliche Interessen geht. Es gibt wie zu wenig, sage jetzt mal Peter Spuhler, so wie der Unternehmer rund den parlamentarischen Hut angehört hat. Sie wären doch auch so jemand, der die Wirtschaft ein Gesicht geben könnte. So machen Sie das nicht zuverlässig.
Das ist doch das Gegenteil, was Sie machen. Sie müssen doch Ihre Glaubwürdigkeit behalten. Schauen Sie, wir sind Unternehmer, wenn man über die Familie Hayek redet oder die Swatch-Gruppe. Und die hat eine Glaubwürdigkeit beim Publikum. Sie hören mich immer diskutieren über Börsen. Was für ein Wahnsinn. Sie haben mitbekommen, dass wir bei der Rechnungslegung regeln. Sind wir ja vom internationalen Standard auf den Schweizer Standard zurückgekommen. Also wir halten uns nicht zurück mit unseren Kommentaren. Wir haben auch beim Swissmade Dampf gemacht. Aber wenn Sie meinen, Sie müssen sich bei jeder Frage politisch einbringen, dann verlieren sie doch ihre Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Ich bin kein Politiker, sondern ich bin unabhängig und ein Bürger von dem Land. Simpel und einfach. Ich hocke in einem Auto wie jemand anderes auch. Ich habe nicht mehr Recht und habe die gleichen Pflichten wie alle. Aber wir sind kein Politiker und darum wollen wir uns nicht über Politik definieren, sondern über pragmatische Aussagen, wo wir auch etwas dazu sagen können. Und da sind wir immer offen gewesen und haben wirklich nicht gescheut, auch Konflikte einzugehen.
Und gleich, wenn es um den Standort Schweiz geht, Sie haben etwa 18'000 Angestellte in der Schweiz, dann sind Sie ja essentiell davon betroffen, wie die aussehen.
Haben Sie mitbekommen, den Kampf wegen dem Schweizer Franken?
Ja.
Aber da bin ich dann wirklich auch im Mittelpunkt gestanden. Da haben Sie schon
scharf geschossen gegen die Nationalbank.
Haben Sie mitbekommen, wenn ich gesagt habe, eigentlich sind Gewerkschaften uns viel näher, also die Swatch-Gruppe und Gewerkschaften in der Schweiz, mit denen arbeiten wir viel besser, als dass wir mit den sogenannten Wirtschaftsparteien zusammen arbeiten. Der Konflikt mit Economy Suisse, wo wir gesagt haben, wir gehen raus. Also da gibt es eine ganze Palette, aber wir suchen doch das nicht. Wir suchen uns nicht zu profilieren über die Politik. Wir versuchen, super Produkte zu machen. Wir versuchen, in der Schweiz Industrie am Leben zu erhalten. Und die Kultur von der Börsen einmal wegzubringen. Oder? Das Lustige ist bei unseren Resultaten, das hat mir ein Journalist gefragt. Wir machen 6% mehr Umsatz, 15% mehr Gewinn im 18. und haben 1700 Arbeitsplätze geschaffen. Und dann rauscht die Aktien runter. Und dann hat mir gesagt, warum? Dann habe ich gesagt, wir hätten wahrscheinlich müssen sagen, wir haben 6% mehr Umsatz, wir haben 15% mehr Gewinn und wir entlönen jetzt den 1700 Leute. Und dann wäre die Börse aufgegangen. Und da kämpfen wir dagegen. Da ist die Swatch-Gruppe präsent. Und aber wir müssen uns nicht in politischen Diskurs gehen, um über irgendwelche politischen Themen zu reden. Das ist nicht unser Thema.
Genau, das ist so die Hassliebe, die Sie mit der Börse haben. Selber sind Sie an der Börse kotiert, Sie sind dem Mega noch ausgeliefert und gleichzeitig sind Sie sehr skeptisch.
Ja, aber das ist nicht eine Hassliebe. Das geht in unsere Gesellschaft hinein. Das kommt von Amerika. Wieso vor der Tagesschau eine Börsensendung? Börse geht langsam, infiltriert sich. Unsere Pensionskassen investieren in der Börse. Börse mit dieser Kurzfristigkeit, mit der Casino-Mentalität greift immer mehr um sich. Und das kann man nicht aufhören, immer zu sagen. Gottfried Stutz, das hat nichts damit zu tun, mit der echten Wirtschaft, mit dem, was ein Unternehmen macht. Eine Börse ist ein Casino und reine Spekulation. Und darum wiederhole ich es immer. Das ist nicht eine Hassliebe. Das zerstört langfristige unternehmerische Tätigkeit, das zerstört eine industrielle Tätigkeit, weil industrielle Tätigkeit braucht immer, muss immer schaffen mit Fluktuationen, hat vielleicht weniger Marge. Und die Börse denkt immer nur an höhere Marge, mehr Gewinn und nicht an langfristige Ziele. Und das ist eben das Gefährliche. Und darum insistiere ich und darum rede ich jetzt so lange.
Das ist in Ordnung. Mein Gast ist der Nick Hayek und das ist die Samstagsrundschau. Ich möchte noch, Sie haben die Jahresmedienkonferenz vom letzten Donnerstag angesprochen, die hat im Neubau stattgefunden, ein spektakulärer Bau aus Holz und Glas in Biel, wo das Wort jetzt als eigenes Gebäude geht, am BZ ist so eine Art Schlange mit offenem Maul. Ich hatte den Eindruck, für Sie ist das Medienbau, das ist so ein eine Herzensangelegenheit. Sie nicken.
Ja, das stimmt. Also erstens einmal, den Neubau haben wir ja gemacht. Und das betrifft nicht nur das Watch, dort haben wir auch noch Museen und dann hat Omega noch erweitert, weil wir tatsächlich Bedarf haben, weil wir wachsen an Platz. Und wir haben dann eine Ausschreibung gemacht, weil wir den Watch, der Marke Watch, wirklich eine Heimat haben wollen geben. Weil bis jetzt ist das Watch eigentlich immer ein bisschen umgewandert. Die sind in Biel gewesen, dann sind sie mal in Grenchen gewesen, in Büros. Und vergessen wir nicht, Marke Watch hat die Schweizer Uhrenindustrie gerettet, auch die mechanische. Und ist eines der bekanntesten Markenlabels auf der Welt. Und ist nicht eine Luxusmarke. Ist im Massensegment. Und redet mit allen Leuten auf der Welt, ob reich oder arm. Und dann haben wir den Wettbewerb gemacht und haben einen Vorschlag vom Shigeru Banno bekommen, ein japanischer Architekt, der für uns schon unser Hauptgebäude in Japan, in Tokio, in der Ginza gebaut hat, super schön, und hat uns das gezeigt. Und wir haben uns verliebt, weil erstens ist der Bau spektakulär, auf der anderen Seite ist aus Holz, alles Schweizer Holz. Übrigens, das Schweizer Holz, das wir verwendet haben, in 2 Stunden ist das wieder nachgewachsen, im Schweizer Wald. Und dort sehen Sie zum ersten Mal das Herz von der Swatch und die Botschaft. Weil Swatch war immer positive Provokation, war überraschend, war innovativ. Und das erste Mal ist jetzt die Marke Swatch tatsächlich in einem so einem Gebäude. Wenn man drinnen ist, dann schnauft man es und dann sieht man es. Und die Leute, die dort innen ihre Produkte kreieren, die werden natürlich sicher noch einen zusätzlichen Schub bekommen, Motivationsschub.
Ist das Hauptgebäude auch eine Art Vermächtnis, wo Sie im Konzern und der Stadt Biel machen? Sie gehen ja Richtung Pensionierungsalter. Ich weiss nicht, was denn das für Sie heisst, aber ist das eine Art ein Vermächtnis?
Hilfe! Ein Vermächtnis, ich will mich loswerden.
Das ist
ein Bedürfnis, das wir schon seit vielen, vielen Jahren, also wir haben ja da angefangen, vor 4,5 Jahren das bauen. Nein, das war ein Bedürfnis. Schauen Sie, wir sind Markenspezialisten. Und an einer Marke müssen Sie eine Heimat geben, eine Identität. Und die muss stimmen, weil Konsumenten heutzutage, die wollen schauen, wo wird das Produkt hergestellt. Stimmt das, dass sie es machen? Und das sind wir immer gesehen. Das haben wir bei all unseren Marken gemacht. Mein Vater mit Brügge. Oder mein Neffe mit Blancpain. Wenn Sie die anschauen, Blancpain, ein Chalet im Valais de Joux. Dort sehen Sie, das hat nichts mit Vermächtnis zu tun. Das hat mit unsere Aufgabe zu tun, dass wir langfristig die Marken stärker verwurzelt in der Schweiz und dort, wo sie existiert haben. Und es gibt noch einen Hintergedanken, natürlich. Dort, wo das Swatch-Gebäude gebaut ist, gibt es eine Verbindung. Sie sagen der Schlange, ich sage Drache. Und das greift über zum Omega-Gebäude. Und Omega ist der historische Sitz und ist eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Marke und innovativste auf der Welt von der Schweizer Marke. Und dadurch, dass Swatch ja die Schweizer Uhrenindustrie gerettet hat und die zwei sich verbindet, ist das eine sehr schöne Symbolik.
Herr Hayek, ich möchte noch auf ein anderes Projekt sprechen kommen, und zwar auf eines, wo irgendwie von außen hat man das Gefühl, nicht wirklich zu fliegen kommt. Da möchte ich noch ein bisschen bohren. Ihr Vater hat von einer revolutionären Batterie für die Elektroauto geträumt. 2008 hat er eine Firma gegründet. Das ist eine Batterie, die schon lange sollte produziert werden und quasi die Autobranche aufmischen. Haben Sie das Projekt unterschätzt, wie die Batterie ist immer noch irgendwie in Versuchsphase?
Unterschätzt, die ganze Welt versucht, neue Batterien zu bringen. Es gibt heute nur etwa 3-4 Lieferanten von Batterien, alle die gleiche Technologie. Die kommen aus Korea, aus Japan und teilweise aus China. Und die gesamte Automobilindustrie ist abhängig von diesen Unternehmungen. Und mein Vater, der hatte einen Traum gehabt mit dem Smart Shop. Er hat gesagt, die Mobilität auf der Welt wird unser Problem mit der Umwelt kreieren. Und er hat das nie als ein Business Model gesehen. Also nicht, es geht um Geld verdienen. Natürlich kann man auch Geld verdienen, aber ihm ist es immer darum gegangen, wir müssen dieser Welt eine Veränderung bringen. Die Leute müssen Gewohnheiten ändern. Wir müssen ihnen etwas offerieren. Ein Auto, wo ein Elektroauto ist oder ein Hybridauto, das kostengünstig ist. Nicht wie sie heute sind, wo sie so teuer sind. Damit die Leute ihre Gewohnheiten ändern. Und dann hat er mit dem Smart probiert. Das ist leider schief gegangen. Und dann hat er mit der Batterie probiert und mit noch anderen Systemen.
Und dann haben Sie auch euphorische Ziele.
Wir haben euphorische Ziele. Wie wollen Sie etwas Neues angehen? Natürlich ist es euphorisch, weil jeder Schritt, den Sie machen, ist innovativ. Wir arbeiten ja mit der ETH zusammen. Aber immer wenn sie weiterentwickeln und eine Batterie zu entwickeln, braucht viel Zeit, dann sehen sie natürlich Hindernisse. Und dann sehen sie auf einmal, Moment, wir müssen einen anderen Weg gehen. Aber während dem ganzen Weg lernen sie und die Patente deponieren. Ja, natürlich, die Automobilbatterie. Wir sind weit gekommen, aber es braucht noch mehr Zeit.
Was heisst mehr Zeit? Wann ist es denn nicht so weit? Was ist
wissen Sie, Batterien brauchen wir in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, die innovativen Batterien. Wenn wir in 2 Jahren so weit sind, in 1 Jahr so weit sind, in 3 Jahren so weit sind, who cares, was wichtig ist, dass wir eine innovative Alternative zu diesen normalen Lithium-Batterien bringen. Und wir wollen es in der Schweiz herstellen. Wir haben übrigens eine Batteriefabrik, das ist Renata. Man hat 800'000 Batterien pro Tag. Also wir wissen schon, über was wir reden. Jetzt dürfen Sie aber nicht den psychologischen Fehler machen. Das ist genau das. Wenn Unternehmer etwas probieren und Zeit brauchen und sagen, jetzt gehen wir den Weg, wir probieren. Die Absicht ist gut, das Know-how ist gut. Es braucht vielleicht mehr Zeit. Das heisst nicht, es kommt nicht vorwärts. Es ist niemand vorwärts gekommen mit revolutionären Batterien bis jetzt. Ich würde es auch lieber sofort haben. Aber es braucht seine Zeit. Und wir werden weiter investieren und noch mehr Leute engagieren. Und Sie werden sehen, der Traum wird Wahrheit.
Und was ist denn das Ziel? Ein zweites Standbein haben vom Swatch-Konzern bei den Autobatterien?
Absolut nicht.
Viel kleiner.
Es geht überhaupt nicht um, es gibt überhaupt keine Synergie da. Die Swatch-Gruppe ist eine Sache und Belenos ist eine andere Sache.
Das ist die
und das hat mein Vater gegründet mit dieser Vision, dass wir etwas machen müssen. Die Schülerin, die Klima-Manifestationen macht, die hat eine Vision, wir müssen etwas ändern. Und mein Vater hat die gleiche Vision. Und er hat nämlich immer gesagt, behalte die Fantasie deiner Kindheit. Er hat nämlich das von dieser 14-Jährigen hat er immer behalten. Und es geht um das. Es geht uns nicht um Geld. Es geht uns nicht um Fabriken. Es geht darum, dass wir etwas tun müssen, um die Welt zu verändern. Und es geht gar nicht darum, ein zweites Standbein für die Swatch-Gruppe zu haben. Das brauchen wir nicht.
Und gleich, Sie haben sich an dem Markt auch angeschaut, wie viele Elektroautos wird es geben, wie gross ist der Markt, wie viel Umsatzpotenzial gibt es für Autobatterien. Das heisst, irgendwo sind Sie ja dann schon auch mal am Rechnen.
Moment, Sie sehen Chancen. Oder jetzt haben Sie über die Risiken gegeben vorhin. Das liebt man ja. Man redet über die Risiken. Oh, vielleicht könnt ihr es nicht erreichen, vielleicht geht es länger, vielleicht kostet es mehr. Ja. Aber die Chancen, der Markt, Batterien brauchen sie überall, nicht nur in der Mobilität. Jetzt reden wir schon über die Flugzeuge. Überall müssen sie Batterien haben. Und wir sind alle gefordert, dass wir tatsächlich suchen, neue Wege, um solche Batterien herzustellen. Und um das geht's. Sie müssen diese Vision umsetzen. Und es gibt viel mehr Chancen, eine Lösung zu finden, als Risiken. Es ist kein Risiko, dass man vielleicht eine Batterie in 2 oder 3 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahren oder 7 Jahren erst auf den Markt bringen. Das ist kein Risiko. Die Investitionen, die wir tätigt haben, wissen Sie, wie viel wir investiert haben bis heute? Mhm. Etwa 34 Millionen. Über all die Jahre. Das ist ein, wie viel Gewinn ist das von der Swatch-Gruppe im Jahr? Das sind vielleicht 2%, 3, 4, 5% vom Gewinn. Hätten Sie lieber, wir würden das als Dividenden auszahlen oder als Boni? Nein, das tun wir reinvestieren in sinnvolle Produkte.
Unternehmer Nick Heik, wir sind schon am Schluss von der Sendung, aber eine kurze Frage habe ich noch. Was wären Sie eigentlich geworden, wenn Ihr beruflicher Weg quasi familiär nicht richtig Uhrenbranche vorgespurt gewesen wäre?
Eigentlich etwas Ähnliches, was ich jetzt bin. Ein bisschen chaotisch, kreativ können Sie und keine Angst haben, sagen, was man denkt und Piratenfahnen vor dem Fenster haben. Also ungefähr in dieser Richtung würde es gehen. Das heisst, man könnte fast beim Schweizer Radio arbeiten.
Nick Heyek, vielen Dank, dass Sie mein Gast gewesen sind.
Danke Ihnen.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.